Ja, nehmt doch gerne Platz. Gelobt sei Gott. Ist die deutsche Übersetzung für Halleluja. Ja, schön, dass wir gemeinsam durch diese Reise der Weisheit gehen im Alten Testament. Aber natürlich bleibt man auch nicht im Alten Testament stehen. Denn Jesus ist uns auch zur Weisheit geworden. Und Jesus selber hatte natürlich eine tiefe Verbindung mit diesen Texten aus dem Alten Testament, wo über Weisheit die Rede ist, denn er ist ja damit aufgewachsen. Schon als junger Mann, als Kind, als Jugendlicher, als junger Mann, er hat diese Texte regelmäßig gelesen. Gut, es gibt natürlich viel mehr, als was wir in dieser Predigtreihe in einem Monat predigen können, aber wir haben schon auf zentrale Dinge geschaut. Heute soll es um die Ehrfurcht vor Gott gehen. Die Ehrfurcht vor Gott ist natürlich auch etwas sehr Zentrales in den Weisheitstexten des Alten Testamentes, aber es ist natürlich ein Thema, was sich durch die ganze Bibel zieht, was sich bis ans Ende zieht und was ich extrem wichtig finde. Man sagt immer so gern, in dieser Zeit, in der wir leben, aber ich glaube, das haben schon viele Prediger in den Jahrhunderten und Jahrtausenden auch gesagt, weil die Ehrfurcht vor Gott ist so was ganz, ganz Zentrales. Es ist eine innere Haltung, es ist ein Verständnis, es ist ein Umgang mit Gott. Und wenn man sagt, Gott ist der Schöpfer, dann geht es hier wirklich darum, den Flock mal richtig einzuschlagen. Und es ist auch nichts, was man so sagen kann, ja, das habe ich jetzt gelernt, das mache ich jetzt immer richtig. Es ist sehr dynamisch, sehr beweglich, weil wir natürlich in dieser Welt auch leben, in der, das ist klar, nicht alle Menschen Ehrfurcht vor Gott haben. So ist es sehr spannend und es ist gut, da noch mal neu sich zu justieren und damit unterwegs zu sein. Ich möchte in der ersten Folie, das ist ein bisschen anders als sonst, ich fange ja immer mit dem Bibeltext an, aber ich will noch mal ein bisschen was zusammenfassen, was wir in der Predigt letzten Sonntag gehört haben und überhaupt in diesen Weisheitspredigten. Ich will das noch mal etwas zusammenfassen. Wir haben ja über Weisheit lernen letzten Sonntag nachgedacht. Wenn du das nicht gehört hast, hör dir das gern nochmal an auf YouTube oder Podcast. Hier nochmal so ein Anschlussgleis von letzten Sonntag jetzt zu heute. Weisheit lernen, ein tiefgehendes Verständnis von Zusammenhängen in Natur, Leben und Gesellschaft. Ich weiß, das klingt jetzt sehr groß, aber das Thema Weisheit ist auch groß. Und die Weisheit lehrt uns, Gott lehrt uns durch sein Wort und besonders in Weisheitstexten, ein besseres Verständnis zu gelangen von den Zusammenhängen von Natur, wir können auch sagen Schöpfung des Lebens und der Gesellschaft. Es ist jetzt wirklich sehr, sehr groß und doch ist es so zentral. Das ist das Schöne daran und das gefällt mir auch so gut daran, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es gibt ja immer so ein Streben im Menschen, ich will frei sein. Und manche definieren ja, Freiheit bedeutet, keiner kann mir was sagen. Und ich kann immer alles tun, was ich will. So wird oft Freiheit definiert. Und das ist aber irgendwo nicht ganz richtig. Weil es gibt Dinge, die sind nun mal gesetzt. Die sind geschaffen. Die Schöpfung. So, ganz klar. Die ist geschaffen. So, du hast nicht die Freiheit zu sagen, ich will jetzt fliegen können. Ja, ich will jetzt einfach mal Flügel haben und fliegen können. Nein, du bist ein Mensch und Menschen wurden nicht mit Flügel geschaffen. Also ist das schon mal keine Option. Und so gibt es halt einige Dinge. Und die Kunst ist nun, als gläubiger Mensch zu sagen, ich akzeptiere diese Rahmenbedingungen und ich finde die sogar gut und hilfreich und ich lebe in diesen Rahmenbedingungen und darin erlebe ich dann doch wirklich Freiheit. Weil wenn ich in diesen Rahmenbedingungen lebe, dann schützt mich das vor Dingen, die mich kaputt machen wollen. Aus Beobachtungen und Fehlern sowie von anderen zu lernen. Das hat Mario letzte Woche auch hier sehr schön symbolisiert und besprochen. Und das ist auch so eine Grundeinstellung, wie ich zu Weisheit gelange. Ich beobachte und ich lerne. Und jemand hat mal gesagt, das ist ein bisschen fies, aber es ist auch nicht ganz falsch. Jeder ist zu etwas gut. Sei es denn, er ist ein schlechtes Beispiel, von dem ich auch lernen kann. Ist ein bisschen fies, aber ich sag mal so, Ich habe angefangen, besonders schon bevor ich Christ wurde, habe ich mir viele Gedanken gemacht über das Leben und über die Zusammenhänge und wo passe ich da rein und wo gehöre ich hin und habe ich irgendwie Bedeutung und wie funktioniert das und wie funktionieren Beziehungen. Und als ich dann zum Glauben kam mit 18 Jahren, habe ich entdeckt, wow, die Bibel hat ja ganz viele Antworten zu diesen Themen und das hilft mir ja, in diesen Rahmen hineinzukommen, der gesund ist, der gesetzt ist, der gut ist. Kleines Beispiel nur, wie geht man als Mann damit um, Beziehung zu leben mit Frauen? Und da sagt die Bibel ganz viel darüber, wie man eine Frau kennenlernen kann, wie das so abläuft und dass es dann den Meilenstein der Hochzeit gibt und dass es dann das normale Bedürfnis ist, Kinder zu bekommen. Das ist zum Beispiel so Weisheit, weil Gott den Menschen so geschaffen hat. Ich weiß, jetzt kann man über ganz viele Ausnahmen reden und dass es Menschen gibt, die eben nicht heiraten, ist auch Plan Gottes oder eben sie müssen damit klarkommen. Es gibt Menschen, die bekommen keine Kinder. Ich bin Seelsorger, so ich habe das alles drauf, nur falls Leute gerade zusammenzucken und sagen, ah, aber bei mir ist das ja nicht so. Ich sage aber mal, das ist aber so im Groben der Plan, der allgemeine Plan, den Gott so gesetzt hat. Mann und Frau zum Beispiel auch. Und wir merken, diese Weisheitsthemen sind sehr aktuell, weil immer wieder auch Gedankenströme da sind, die sowas attackieren. Also beobachten, aus Fehlern lernen, Fehler, die ich mache, die andere machen, darüber nachzudenken und zu sagen, ich muss den Fehler ja nicht andauernd wiederholen, oder? Auch das ist Weisheit, mal so ganz simpel. Ich muss doch den Fehler nicht immer wiederholen, oder? Und manche Fehler kann man dann schnell abstellen, andere merkt man, oh, das ist ein bisschen zäh. Fällt nicht so leicht, das zu ändern, indem man sich selbst reflektiert und jetzt noch ein Zusatz, indem man sich spiegeln lässt. Was bedeutet das jetzt? Naja, wenn ich wissen will, wie ich aussehe, stelle ich mich vor einen Spiegel. Das gilt aber auch für die Seele. Ich kann mich auch mal vor einen Spiegel stellen und meine Seele betrachten, mein inneres Leben. Es geht nicht ganz so einfach, wie mit dem Spiegel, der an der Wand hängt, aber es geht durch Menschen, denen ich vertraue und denen ich mal sage, wie es mir geht und die ich mal frage, und wie wirkt das so auf dich und was würdest du mir raten? Ganz, ganz wichtig. Und da ist die Weisheitsliteratur auch voll von Vater und Sohn, aber auch Leute in demselben Level, auf Augenhöhe, dass man sich raten lässt. Und ich glaube, jeder Christ, jeder von uns, der ernsthaft Christ ist, sagt, ja, ich lasse mir von Gott raten. Das ist aber die spannende Frage, wie berät Gott uns denn? Es ist eher die Ausnahme, dass es direkt geschieht, dass Gott zu mir spricht. Am meisten spricht er durch andere Menschen zu mir, mit denen ich in einer Vertrauensbeziehung unterwegs bin. Vielleicht dem Ehepartner, vielleicht dem Kleingruppenleiter, Seelsorger oder einfach einer guten Freundin, Freund, die auch eine gewisse Weisheit hat, wo ich mich mal öffne und sage, hör mal, hier habe ich eine Herausforderung. Wie wirkt das denn auf dich? Und kannst du für mich beten und mich vielleicht eine Zeit mal begleiten, um in diesem Problemfeld, das ich habe, mich weiterzuentwickeln? Herausforderungen, die sinnvollste Handlungsweise anzuwenden, auch das ist Weisheit. Und jetzt das Ganze angesichts des Schöpfers und der Ehrfurcht vor ihm. Und dazu lesen wir jetzt aus Sprüche 3, mal einen Abschnitt von 5 bis 12. Und der ist, besonders der Anfang ist ziemlich bekannt. Das steht auch gern mal so auf Taufkarten und so. Und wir lesen aber jetzt mal so einen Abschnitt, wo das so drin steht. Sprüche 3 ab Vers 5. Verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn, er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Halte dich nicht selbst für klug, begegne dem Herrn mit Ehrfurcht oder in älteren Übersetzungen Gottesfurcht und meide das Böse. Ganz kurz noch hinten dran, aber auch sehr wichtig. Weisheit bedeutet auch, ich meide das Böse. Vers 8, das bringt Heilung für deinen Körper und belebt dich mit neuer Kraft. Ehre den Herrn mit dem, was du hast, schenke ihm das Beste deiner Ernte, dann wird er deine Vorratskammern füllen und deine Weinfässer überfließen lassen. Okay, da merken wir, das ist auch, müssen wir übertragen auf heute. Ich glaube, die allerwenigsten haben jetzt Weinfässer im Keller, oder? Aber es ist ja auch ein Bild, das für was steht. Mein Sohn, wenn der Herr dich zurechtweist, dann sei nicht entrüstet und sträube dich nicht. Denn darin zeigt sich seine Liebe. Wie ein Vater seinen Sohn erzieht, den er liebt, so erzieht dich auch der Herr. Also hier wird eben die Ehrfurcht vor Gott auch ein bisschen ausgestaltet, weil die Gefahr für uns als Christen, wenn wir länger gläubig sind, ist ja immer, dass wir sagen, ja, das stimmt, das ist ja klar, sagt die Bibel. Ja, ich habe Ehrfurcht vor Gott, ja, hoffentlich. Aber wie wird es ganz praktisch? Ja, unter anderem darin auch, dass ich erkenne, ich lasse mich beraten und Gott erzieht mich. Gott ist ein Pädagoge. Oder sagen wir es doch mit dem ganz schönen biblischen Begriff, mein Vater. Mein Vater. Also ist so viel hier drin. Ich sage schon mal direkt diesen Aspekt Heilung für den Körper und Erfolg und Versorgung. Da will ich nächste Woche tiefer reingehen, weil ich habe gemerkt, das kriege ich gar nicht alles in eine Predigt. Aber das soll natürlich auch kommen, weil das dürfen wir auch nicht weglassen. Manchmal wird das aus dem Kontext gerissen und dann wird gesagt, ja, wenn du Christ wirst, bist du immer erfolgreich, immer gesund, ja, und du wirst reich. So, das kann man, wenn man nur diesen einen Vers nimmt, kann man natürlich sowas behaupten. Aber es steht ja hier in einem Zusammenhang. Auf der nächsten Folie habe ich das mal so in unsere Sprache ein bisschen sortiert. Dieser Text spricht ja davon, wem vertraue ich eigentlich? Er sagt ja, schenk dem Herrn dein Vertrauen. Ein schöner Ausdruck, oder? Ich schenke Gott mein Vertrauen. Wow, das ist richtig gut. Das heißt, ich habe etwas in mir, ich besitze etwas, nämlich die Freiheit. Ich bin ein Mensch, ich habe einen freien Willen und ich entscheide, wem ich vertraue. Vertraue ich zum Beispiel nur mir? Oder vertraue ich nur den Politikern? Oder vertraue ich nur meinem Bankkonto oder der Rentenkasse? Vertraue ich nur meinem Ehepartner? Vertraue ich nur meinen besten Freunden? Vertraue ich Gott? Gott wünscht sich, dass wir ihm unser Vertrauen schenken. So, wow. Können wir uns vorstellen, dass, ich meine, Gott ist lebendig, Jesus ist von den Toten auferstanden, er lebt. Er ist real. Und das Wunderbare ist, er zwingt uns nicht. Ich meine, das ist, finde ich, ist immer manchmal auch das Schwierige. Aber es ist richtig so. Es darf nicht geändert werden. Aber dadurch, dass wir eben einen freien Willen haben, wünscht Gott sich, dass wir ihm vertrauen. Das ist etwas Lebendiges. Das ist etwas, was durchs Leben geht. Man kann das Vertrauen auch wieder entziehen. Man kann, weil man zum Beispiel tief enttäuscht ist von etwas oder von Menschen, das Vertrauen zurücknehmen. Übrigens, in bestimmten Beziehungen ist das auch sogar wichtig. Es ist auch weise, bestimmten Menschen nicht mehr so viel zu vertrauen, weil man gemerkt hat, dass die schlecht mit einem umgehen, dass die einen missbrauchen. Also wir merken, es ist nicht so einfach und doch ist es auch nicht so kompliziert. Wir alle haben ein Herz, ja gut, eins biologisch, was hier auch pumpt und schlägt, aber wir haben auch unseren inneren Menschen, wir haben unsere Persönlichkeit und wir haben die Entscheidung, wem vertraue ich? Und Gott sagt selbst zu gläubigen Leuten, vertrau mir. Und das bedeutet eben, ich halte mich selbst nicht für klug. Okay, das steht da in Relation. Wenn ich noch denke, ich weiß es aber immer besser, dann ist Gott irgendwo da drunter und da vielleicht so ab und zu, hast du auch noch was dazu zu sagen? Und Gott möchte uns eigentlich dahin bringen durch seine Güte, dass wir sagen, ich vertraue dir mehr als meinem eigenen Kopf. Ich weiß, dass ich begrenzt bin und deswegen brauche ich Hilfe. Und ich brauche auch Hilfe von anderen. Von Gott, aber das kommt auch durch Menschen oft. Oder eben auch direkt von Gott. Ich meide das Böses und Verstand und Herz sind in rechtem Verhältnis. Dieses Vertrauen nicht auf deinen Verstand, auf deinen eigenen Verstand, bedeutet ja nun nicht, lass mal stecken mit deinen eigenen Gedanken. Also dann würden wir ja die Bibel auch wieder ganz falsch verstehen. Jesus hat gesprochen davon, was das wichtigste Gebot ist. Was ist das wichtigste Gebot? So der erste Teil vom wichtigsten Gebot. Liebe Gott. Mit was soll ich Gott lieben? Mit dem ganzen Herzen. Mit dem ganzen Verstand. Mit aller Kraft, Ich glaube, es ist noch was Viertes. So, also als ganze Menschen, und wenn es doch heißt, liebe Gott mit deinem Verstand, dann bedeutet es doch nicht, ich muss meinen Verstand abgeben oder der ist unwichtig oder so. Nein, mit dem Verstand liebe ich Gott, aber ich setze Gott höher als mein Denken. Das ist eine tolle Einsicht, zu sagen, mein Denken ist auch begrenzt. Ich kann zwar unglaublich viel denken, ich kann auch ganz weit denken, ich kann über das Universum nachdenken, ich kann über die kleinsten Dinge der Welt nachdenken, ich kann durch Mikroskope gucken, ich kann es ganz tief erforschen, ich kann in vielen Wissenschaften sehr tief und sehr weit gehen. Und wenn man es dann trotzdem noch schafft zu sagen, aber Gott, du bist größer und mein Denken ist kleiner, dann ist das eine ganz wunderbare innere Einstellung. Zu sagen, davon bin ich überzeugt, Gott, du weißt es besser. Ich will deinen Rat und ich ehre dich, weil du Gott bist und ich bin's nicht. Was ich gerade alles sage, ich denke, da denkt ihr, ja gut, ist doch alles total richtig und total normal. Aber es geht darum, das im Leben anzuwenden. Und ich finde, man sieht so oft, wo das nicht angewendet wird. Wo Leute Dinge machen, die sie am Ende selbst kaputt machen oder ihre Beziehung kaputt machen oder die Gesellschaft kaputt machen und so weiter. Oh, es wäre so schön, wenn ganz viele in dieser inneren Haltung wären. Ich meide das Böse. Das Böse. Also Böse ist alles, was kaputt macht. Dich kaputt macht, deine Beziehung kaputt macht. Deine Beziehung zu Gott kaputt macht. Mal so ganz einfach. Und Verstand und Herz im richtigen Verhältnis. So Herz ist unser innerer Mensch. Das ist nicht Gefühle. Gefühle ist auch wieder ein Aspekt. Aber so unser innerer Mensch, unsere innerste Persönlichkeit, die wir alle haben, die schon ein Baby hat, die auch ein schwer demenzkranker Mensch immer noch hat. Die Würde des Menschen, von Gott geschaffen, unser Herz. Und so ist es oftmals wichtig, dass unser Herz nochmal den Verstand auch korrigiert. Das tut übrigens auch der Heilige Geist. Der Heilige Geist in uns hilft uns dabei, in bestimmten Entscheidungen eine Richtung zu bekommen. Und das ist ein Training. Weisheit ist ein Training. Wie lange und oft reflektiere ich? In unserem Text hieß es ja, ich denke an dich jeden Tag und bei jedem Schritt. Nun, für alle, die eher so ein bisschen zwanghaft oder perfektionistisch angelegt sind, es bedeutet natürlich nicht, darf ich jetzt diesen Schritt tun oder nicht? Oder muss ich jetzt dann doch dahin gehen? Also das wäre ja eine Zwanghaftigkeit, ne? Aber es meint doch als Aussage, reflektiere regelmäßig. Überdenke vor dem himmlischen Vater, der dein himmlischer Vater ist, regelmäßig dein Verhalten und deinen Weg, in welche Richtung du dein Leben steuerst und dein Verhalten. Was hat man davon? Erfolg, Gesundheit und Versorgung. Überfließende Weinfässer. Darüber nächste Woche mehr. Aber das dürfen wir natürlich auch hier nicht rausnehmen, oder? Wie gesagt, wie der Christ sein bedeutet, du bist am Ende nur ein Wurm und du bist gar nichts, dann ist es auch total falsch. Aber wenn gesagt wird, ja, komm zu Jesus und alles wird gut, ist es auch falsch. Also hier brauchen wir auch die Fähigkeit, mal den gesunden Weg zu finden. Und welche Rolle spielt nun Gott dabei? Er ist mein Vater, sagt dieser Text. Ich ehre ihn. Und ich akzeptiere auch seinen Plan der Charakterformung und füge mich seiner Pädagogik. Ich habe lange überlegt, ob ich Vers 11 und 12 dazu nehme oder nicht, aber ich dachte, ja, das muss dazu. Mein Sohn, wenn der Herr dich zurechtweist, dann sei nicht entrüstet und sträube dich nicht, denn darin zeigt sich seine Liebe. Der Hebräerbrief hat das aufgegriffen, hat gesagt, wenn du das gar nicht erlebst als gläubiger Mensch, dann frage dich, ob du überhaupt gläubig bist. Weil der Vater liebt uns und das bedeutet, dass er uns komplett annimmt, wie wir sind, aber dass er uns auch nicht lassen will, wie wir sind, weil es Dinge gibt, die es zu verbessern gilt. Das wird heute oft kritisch gesehen und auch in der moderneren Pädagogik, ich bin kein Pädagoge, aber was ich so höre, auch von Pädagogen, habe neulich mit einem Heimleiter gesprochen und da sind jüngere und ältere Mitarbeiter und die Jüngeren kommen mit der modernen Pädagogik und die reden da auch gut miteinander drüber und wollen den Weg finden, aber es fällt dann auch schwer. Es ging um ein Heim, wo auch Kinder sind, die sehr unter die Räder gekommen sind, die zum Teil mit Drogen zu tun haben und da sagt eben die eine Mitarbeiterin, die schon länger im Geschäft ist, ich kontrolliere deren Taschen. Das wissen die auch vorher, also es ist nicht, passiert nicht überraschend, aber kontrolliere diese Taschen, nicht weil diese Frau einen Kontrollgeist hat, aber weil sie sagt, ich will diesen Kindern in meinem Heim helfen, dass sie frei bleiben von Drogen. Und sie sind zum Teil nicht selbst in der Lage, das schon zu schaffen. Sie sind noch in dem Programm, das zu lernen. Und die jüngeren Pädagogen sagen, nein, das ist übergriffig. Du darfst nicht in diese Taschen schauen. Das ist total verboten, das ist Privatsphäre. Und da haben die ja eine richtige Diskussion. Wie soll man das angehen? Und so wie ich es verstanden habe, ich habe jetzt mit dem Heimleiter nur gesprochen, aber diese ältere Frau liebt diese Kinder sehr. Aber sie weiß eben auch, dass die bestimmte Dinge noch nicht schaffen, dass sie begrenzt sind und deswegen guckt sie in deren Taschen. Und hier, das ist so ein Beispiel, aber wo wir oft sehen, auch in unserer Gesellschaft, man kann von beiden Seiten vom Pferd fallen. Natürlich gibt es Machtmissbrauch und das ist schlimm. Und vielleicht brauchen auch manche Heilung davon. Aber auf der anderen Seite zu sagen, ja, dann lass doch jeden, wie er will. Und Menschen, die keine stabile Seele haben, wenn du sagst, macht, wie ihr wollt, dann wird das zu 90% ganz schief gehen. Die brauchen dann schon auch mal eine Führung, eine Leitung, eine Begleitung. Und brauchen wir das vielleicht auch immer noch alle von Gott? Spannende Frage, oder? Wie sehen wir uns selbst? Dass wir begrenzt sind und Hilfe brauchen oder dass wir schon fertig sind? Die Furcht des Herrn. Nun, die Ehrfurcht vor Gott ist ein sehr spannendes Thema und ich möchte jetzt zwei Bibelstellen aus dem Neuen Testament mit euch mal anschauen, die fast einen Widerspruch bilden. Und ich habe schon erlebt, dass beide auch gern zitiert werden, aber der Kunst ist ja, und das auch gerade das ist Weisheit, dass wir die Summe der Bibel, die Summe der Worte Gottes auf uns wirken lassen. Deswegen ist ja auch gut, mal die ganze Bibel zu lesen und nicht immer nur so ein Häppchen. Und auch wenn man manches nicht versteht, einfach mal auf sich wirken lassen. Und mit der Zeit baut sich aber Weisheit eben auf. Bitte die nächste Folie. 1. Johannes 4, der alte Johannes, der Apostel, der mit Jesus unterwegs war, hat Folgendes geschrieben. Darin hat Gottes Liebe ihr Ziel erreicht, sodass wir dem Tag des Gerichtes, es wird einen Tag des Gerichtes geben, das ist übrigens auch Weisheit, diesen Meilenstein Gottes zu akzeptieren, dass die Menschheit darauf zuläuft, dass wir dem Tag des Gerichts voller Zuversicht entgegen können. Denn wir sind in dieser Welt schon ebenso mit dem Vater verbunden, wie Christus es ist. So, wow, war Christus mit dem Vater verbunden? Und ist er das? Ja, wir auch, wow, durch Jesus. Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wer sich also fürchtet und vor der Strafe zittert, bei dem ist Gottes Liebe noch nicht zum Ziel gekommen. Das ist eine Einladung von Johannes an die Gläubigen. Wenn Leute noch Angst haben vor dem Gericht Gottes am Ende der Zeit, dann ist die Liebe noch nicht völlig im Herzen. Also er spricht den Leuten nicht den Glauben ab, aber er sagt so, dein Herz, dein innerer Mensch ist noch nicht so richtig gesättigt, weißt du, noch nicht so richtig eingetunkt in die Liebe Gottes. So wie so ein Schwamm, so dass das so richtig voll wird davon, dass ich weiß, ich bin geliebt von Gott. Aber ich habe noch Fehler. Ja, aber ich bin geliebt von Gott. Ich mache noch Dinge falsch. Ja, aber ich bin geliebt von Gott. Gott ist mein Vater. Er ist nicht ein distanzierter Leiter. Er ist kein Diktator. Es ist keine Zwangsherrschaft. Das widerstrebt allem, was wir lesen, wie Gott den Menschen gemacht hat und wie Jesus mit Menschen umgegangen ist und so weiter und so weiter. Es ist möglich, und es heißt in Römer 8, dass durch den Heiligen Geist die Liebe des Vaters, die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen. Und ich stelle fest, das hat man auch nicht für immer, sondern man geht so durchs Leben und manchmal hat man Kämpfe und dann ist das ein bisschen angefragt, wieder ist Gott wirklich gut und so. Und dann wieder sich zu baden in der Liebe Gottes. Sich von Menschen beraten und begleiten lassen, die diese Liebe vermitteln, diese bedingungslose Annahme. Wenn Gott uns Menschen nicht bedingungslos annehmen würde, dann wäre alles schon vorbei. Weil wir Menschen alle Schwachpunkte haben. Aber es ist ein Vater. Ich sage mein Vater, wie er im Buche steht, im Buche der Bibel. im Buch der Bibel. Und er ist eben nicht ein irdischer Vater, der eben auch schlimme Fehler machen kann. Manche sagen, ich kann nicht an Gott den Vater glauben. Gut, dann höre ich erstmal zu. Aber ich finde, es ist trotzdem gut, wenn jeder Gläubige irgendwann an diesen Punkt kommt, doch zu erkennen, Gott ist der perfekte Vater. Er liebt mich. Ich darf da sein. Und wie sehr hat Jesus doch mit Leidenschaft darüber gepredigt. Ja, aber ich stinke. Ich war bei den Schweinen. Kann doch nicht sein. Darf ich vielleicht wenigstens so ein kleiner Mitarbeiter sein bei dir? Ha? Die Bibelleser wissen Bescheid. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und wie predigt Jesus den Vater, den er selber kennt und liebt? Komm, ich warte schon auf dich. Die Arme sind weit geöffnet. Ein Vater, der uns liebt. Ich wünsche mir so, dass wir alle darin unterwegs sind. Wenn wir darin richtig gesättigt sind, dann haben wir echte Liebe, die wir geben können zu anderen Menschen. Dann können wir andere Menschen auch akzeptieren, wie sie sind. Und dann vielleicht, wenn sie offen dafür sind, ihnen Rat geben, denn, bitte die nächste Folie, die jetzt so fast so ein bisschen im Widerspruch dazu steht, aber auch das hat Jesus gesagt. Habt keine Angst vor den Menschen, die zwar den Körper, aber nicht die Seele töten können. Fürchtet vielmehr Gott, okay? Das Thema Gottesfurcht ist nicht eines aus dem Alten Testament und jetzt sind wir ja im Neuen, haben damit nichts mehr zu tun. Nein, Jesus spricht davon, fürchtet Gott. Habt Ehrfurcht vor Gott. Jesus hat es vorgelebt und er hat es auch gepredigt. Fürchtet vielmehr Gott, der beide, Leib und Seele, dem ewigen Verderben in der Hölle ausliefern kann. Okay, hier haben wir wieder das Gericht am Ende der Zeit. Jetzt nicht definieren Hölle und so weiter, das haben wir schon in einer Predigtreihe gemacht. Aber es ist uns gesetzt und auch das ist Weisheit. Am Ende wird Gott abrechnen und das Böse und die Bösen werden bestraft. Und die Guten kommen in den Himmel. Eine Wahrheit, die man nicht mehr hören will. Wie kann das sein? Gott ist doch Liebe. Ja, er ist Liebe. Er ist die vollkommene Liebe. Aber er ist ein Vater, der die Menschen erziehen möchte. Warum will er sie erziehen? Weil er sich wohlfühlt als strenger Pädagoge? Nein, gar nicht. Weil er sagt, ich muss dir helfen, dass du frei wirst oder dass du frei bleibst. Ich muss dir helfen, dass du auf den richtigen Weg gehst. Warum? Ja, weil er weiß, dass wir als Menschen einfach nicht so toll sind, wie wir oft denken. Total geliebt, aber wir sind unvollkommen, mit Schwächen. Wenn wir das zusammenkriegen, weil manche Theologen lehnen diese Bibelstelle ab. Sie sagen, wow, das gibt ja nur Angst. Haben die Leute Angst vor Gott? Aber wisst ihr, wenn wir das wegnehmen, dann landen wir in so einer schlabberigen Liebe. Dann sind wir in der Liebe ohne die Wahrheit. Aber die Wahrheit ist es, die frei macht. Die Liebe ist es, die uns annimmt, die uns diesen Raum schafft. Ich darf sein, mit allem, wie ich bin. Aber die Wahrheit arbeitet an uns, dass wir das loswerden, was uns selbst kaputt macht. Und jetzt will ich ja nicht wieder alles auflisten, was es heutzutage gibt. Ihr selber wisst und könnt heute die Gesellschaft beobachten. Oder schaut in irgendwelche Verwandtschaftsverhältnisse. Oder schaut auf euer eigenes Leben, wo ihr seht, das kriege ich nicht in den Griff, das schaffe ich alleine nicht. Davon möchte Gott befreien und eben nicht nur mal so punktuell befreien, sondern ein Leben lang möchte er uns erziehen in seiner Vaterliebe, damit wir uns entwickeln und damit wir immer mehr wie Jesus werden. Und das bedeutet aber, damit wir immer mehr der Mensch werden, den Gott sich gedacht hat, als wir schon empfangen wurden im Mutterleib. Wir sind ja kein Zufall. Wir sind ja gewollt von Gott. Und daran arbeitet Gott. Und das muss einfach auch gesagt werden und das habe ich auch erlebt, dass eben diese Pädagogik Gottes auch dazu führt, dass ich mal korrigiert werde oder dass ich durch sehr schwere Zeiten gehe. Wanderte ich schon im finsteren Tal? Psalm 23. Du findest das überall wieder. Bitte einmal die nächste Folie. Psalm 119 ist übrigens auch ein sogenannter Weisheitspsalm. Weisheitspsalm. Da steht, die Hochmütigen haben Lügen gegen mich erdichtet, ich aber befolge von ganzem Herzen deine Befehle. Torah, Weisheit, Weisung von Gott, Befehle, Gesetze, klingt bei uns oft so, oh, das will ich nicht haben. Das ist ja so ein komisches Muss. Aber wer das mal studiert, wie das gemeint ist von Gott, das heißt Weisung, das heißt Hilfe, das heißt Unterstützung. Ja, es sind auch Befehle, weil manchmal muss der Vater auch mal einen Befehl sprechen oder eben natürlich auch die Mutter. Ich hoffe, ihr versteht, dass er es nicht jedes Mal beides nennen muss, Vater und Mutter und Söhne und Töchter. Und manchmal ist es aber notwendig, weil wir sagen, ich bin klein, Gott ist groß, hilf mir. Und hier, der Psalm 119 geschrieben hat, hat eine Beobachtung. Ihr Herz, er meint jetzt andere Menschen, ihr Herz ist stumpf wie von Fett. Doch ich habe meine Wonne an deinem Gesetz. Es ist gut für mich, dass ich gedemütigt wurde. So, wow, können wir den Satz sagen? Es ist gut für mich, dass ich gedemütigt wurde. Das wollen wir alle nicht haben. Dass man übersehen wird, dass man nicht so geehrt wird wie die anderen, dass man nicht befördert wird und über der andere und so weiter und so weiter. Es ist gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, damit ich deine Anweisungen lerne. Wow, was für eine Aussage. Aber auch das ist Weisheit. Du kannst in einer schwierigen Situation, in der du bist, kannst du ganz viel Weisheit lernen, wenn du dich dem stellst, so wie das Wort Gottes uns sagt. Das Gesetz, das aus deinem Mund kommt, ist besser für mich als Tausende von Gold und Silberstücken. Das ist Weisheit, das ist Erkenntnis. Es ist okay, ich bin gedemütigt worden. Und wenn ich in der Ehrfurcht vor Gott lebe, dann sehe ich das nicht nur auf der Ebene von den Mitmenschen, sondern ich denke ja an dich jeden Tag. Da ist der unsichtbare Gott immer mit mir. Und es werden Dinge zugelassen. Es wird sehr, sehr viel zugelassen, weil der Mensch einen freien Willen hat. So, Gott demütigt uns nicht, um uns klein zu machen. Also er demütigt uns sowieso kaum, weil er ist der liebende Vater. Aber er sieht ja, durch was für Phasen wir gehen, durch was für Situationen wir gehen. Er sieht das ja. Und manchmal rettet er uns aus so schwierigen Umständen. Manchmal gibt er uns auch Rat und sagt, da solltest du nicht mehr sein. Aber manchmal ist es auch so, dass der Heilige Geist uns die Kraft gibt und die Geduld sich entwickelt, in dieser Situation zu bleiben. Und unser Herz wird geformt zu einem gesunden Herzen, zu einem gesünderen inneren Menschen. Bei dem Thema Ehrfurcht vor Gott kann ich uns das nicht ersparen. Aber ich möchte uns dazu ermutigen, weil ich auch sagen kann, ich bin da immer noch auf dem Weg und auch Ältere hier sind immer noch auf dem Weg. Das Lernen geht, bis wir im Himmel sind. Aber es ist so, so gut. Ich habe Ehrfurcht vor dem Vater, der mich erzieht. Die nächste Folie und dann komme ich auch zum Schluss. Dann wird er deine Weinfässer überfließen lassen. Und Vers 12 nochmal, denn darin zeigt sich seine Liebe, wie ein Vater seinen Sohn erzieht, den er liebt, so erzieht dich auch der Herr. Im Alten Testament steht Wein oftmals für Lebensfreude, wenn du jetzt sagst, naja, Weinfässer habe ich wirklich gar nicht. Aber Wein ist oft etwas Lebensfreude. Das Ziel des Ganzen ist Freude, auch wenn es schwierige Zeiten gibt. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn, ich habe es schon angesprochen. Und er schenkt auch immer wieder neue Anfänge und Hoffnung und Freude. Das zieht sich durch die Weisheitstexte. Hoffnung und Freude. Gott macht nichts, um uns zu quälen, um des Quälenwillens. Oder lässt es zu. Er quält sowieso nicht. Aber er lässt Dinge zu, damit wir geformt werden. Und in diesen Menschen uns hineinentwickeln, den er sich immer schon gedacht hat. Und wenn du dich jetzt fragst, ja, brauche ich das alles? Ich will nur durchkommen, später bin ich im Himmel. Ich bin davon überzeugt, dass wir ja eine Kontinuität unserer Persönlichkeit haben. Wenn wir im Himmel sind, ist ja nicht auf einmal so, wups, der Carsten ist jetzt irgendwie ganz anders und das ist gar nicht, ja, dann wäre das ja gar nicht mehr ich. So, das, was wir hier lernen, wird auch eine Rolle im Himmel spielen. Klar, dann wird es viele Probleme gar nicht mehr geben, aber wir entwickeln uns zur Braut Christi. Hallo? Also eine Dimension, die lohnt sich, diese Prozesse durchzugehen. Gut, ich bitte das Lobpreisteam nach vorne. Ich möchte euch bitten, aufzustehen, sofern ihr das könnt, und beten. Ja, Gott ist am Werk. Der Vater ist am Werk. Er ist aktiv. Herr Jesus, Du bist weise und du hast Weisheit gelebt in deiner Person hier auf Erden. Das erzeugt diese Sehnsucht in uns, dass es möglich ist, auch in dieser Welt, sich zu einem weisen Menschen zu entwickeln. Jesus, du hast den Vater immer geliebt und geehrt. Du hast gesagt, das ist deine Speise, das sättigt dich, das befriedigt dich, den Willen des Vaters zu suchen und zu tun. Und ja, sogar weil du in Fleisch und Blut warst, kamst du an extreme Punkte, wo du kämpfen musstest. Aber dein Wort sagt uns, deswegen verstehst du uns auch gut und kannst mitfühlen mit uns. Ich möchte beten, dass du uns allen hilfst, da wo wir jetzt stehen, dass du uns alle segnest. Dass du uns gesund machst, wo wir Schwierigkeiten damit haben, Furcht Gottes zu leben. Heiliger Geist, tu du dein Werk in unserem Innern. Erneuere, was erneuert werden muss. Heile, was gesund werden muss. Du bist mächtig. Ja, wir dürfen davon reden, wo Autoritäten unser Leben schlecht geprägt haben. Wir dürfen das alles mal auspacken. Aber Herr, da möchten wir nicht stehen bleiben, sondern durchdringen zu dieser gesunden Wahrheit, dass du unsere Autorität bist, der allmächtige Gott, der für uns ist und mit uns ist. Und wir wollen heute Morgen sagen, unser Leben gehört dir. Das haben wir in der Taufe deutlich gemacht. Und ja, das wollen wir dann auch im Alltag leben. Und wir danken dir für alle so guten Zeiten, die wir erleben dürfen, wo wir total versorgt sind und Erfolg haben und vielleicht nicht die Weinfässer überfließen, aber das Konto gut gefüllt ist und wir Leckeres essen können, mit Freunden zusammen sein können. Danke dafür. Und genauso sagen wir aber auch ja zu schwierigen Wegen, die wir gehen, warum auch immer, aber die nun mal gesetzt sind, durch die wir durchgehen, wo wir auch gedemütigt werden. Auch dazu sagen wir heute ja, weil du unser Vater bist, weil du uns entwickelst und zu weisen Menschen machen willst. Und vor allen Dingen zu Menschen, die in deiner Nähe sind.